Die Firma, die Krake, die Stasi hatte viele Namen, das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi bespitzelte Regimegegner, aber nicht nur das, sondern sie benutzte auch ganz gezielt Psychomethoden. Sie zersetzte sie, so nannte sie das selbst, Zersetzung. Das hieß, sie griff systematisch die Seelen ihrer Feinde an, zum Beispiel durch gezielte, inszenierte berufliche Misserfolge, durch Gerüchte. Die Opfer wurden diskreditiert, ihr Privatleben, das wurde regelrecht niedergemacht in einigen Fällen. Das ist ja nun schon lange her, aber was ist denn eigentlich mit den Opfern heute, 35 Jahre nach Mauerfall? Wie geht es Ihnen, wie geht es Ihren Kindern? Darum geht es jetzt. Ich bin Matthias Schirmer und ich bin zu Gast bei dem Psychotherapeuten Dr. Stefan Trobisch-Lüttke in seiner Praxis. Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Ja, Sie beraten seit 26 Jahre gezielt Opfer dieser sogenannten Zersetzung. Viele trugen also dann ganz offensichtlich auch Langzeitschäden davon. Was sind das eigentlich für Schäden? Ist das Depression? Sind das Süchte?
Ja, also im Grunde die gesamte Palette an psychischen Erkrankungen, die man sich vorstellen kann. Besonders auffallend war zu Beginn unserer Zeit, dass wir bei den Personen, die zu uns gekommen sind, festgestellt haben, dass sie zunächst mal sich als Unrechtsopfer empfinden und weniger als psychisch erkrankt. Damals wurde natürlich ständig von der posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen. Es gibt darüber hinaus aber natürlich viele komorbide Störungen, depressive Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen, Angsterkrankungen, Zwänge. Und heutzutage spricht man ja auch eher eine komplexe Traumafolgestörung. Also das heißt, dass eine Vielzahl von letztlich irritierenden bis stark verstörenden Eindrücken zusammenkommen muss, um dieses Beschwerdebild hervorzubringen, was eben sich besonders auch in einer schwierigen sozialen und Beziehungsgestaltung äußert.
Wie lange wären denn solche Traumafolgen? Oder anders, vielleicht einfacher formuliert, sind die Menschen, die anfangs zu Ihnen kamen, immer noch da oder sind sie jetzt im Rentenalter und können auf ihre Hilfe verzichten?
Sowohl als auch. Es gibt Personen, die von Beginn an da waren und auch noch da sind. Das sind häufig Menschen, die jetzt tatsächlich im Rentenalter sind, die chronifizierte Verläufe haben, wo es auch immer neue Auslöser gegeben hat, dass es Verschlechterungen gegeben hat. Aber wir haben darüber hinaus auch viele Besucherinnen und Besucher, die kurzfristige Anliegen hatten, denen wir auch weiterhelfen konnten und die quasi auch mit gewissen Hilfestellungen dann auch ganz gut weitermachen konnten.
Ja. Zersetzungsopfer waren meistens sogenannte operative Vorgänge. OVs nannte sich das in der Sprache der Stasi. Das heißt, sie waren als Regimegegner erkannt und wurden bearbeitet, operativ bearbeitet, eben unter anderem auch mit psychologischen Methoden. Das gab es so seit ungefähr 1976. Seitdem gibt es jedenfalls erste schriftliche Äußerungen. Da gab es auch Ausbildung dazu in Potsdam-Eiche von Stasi-Offizieren, die im Verhör eingesetzt wurden. Die sind richtig trainiert worden mit psychologischen Methoden. Wenn Sie es mal so aus Ihrer Praxis betrachten, was war denn so der schlimmste oder der krasseste Fall von Psychomethodik, die da gegenüber einem Opfer angewandt wurde?
Ja, also fallen mir sehr viele Beispiele ein, aber wenn ich jetzt ein besonders massives Beispiel rausgreifen sollte, dann fällt mir ein Herr mit einer massiven Angststörung ein, der bei der Reichsbahn arbeitete, von der Staatssicherheit angesprochen wurde, geworben werden sollte als IM, das aber aufgrund damals schon bestehender Ängste ablehnte. Die Stasi ihm dann damals sagte, du bist nicht verheiratet, wir wissen, dass du Probleme mit Frauen hast. Wir sind geneigt, eine Agenda zu verfassen, die dich in den pädophilen Bereich stellt. Möchtest du das? Daraufhin ist er völlig dekompensiert, also ist dann sozusagen ein psychischer Zusammenbruch. Ist zu einer Psychiaterin gegangen, hat ihr das erzählt. Die Psychiaterin durfte sozusagen ja nicht zu erkennen geben, dass sie weiß oder erahnen kann, dass die Staatssicherheit mit dieser Methodik arbeitet und hat diesen Patienten dann als psychotisch eingestuft. Das heißt, hat seine Schilderung von der Stasi als Wahnbildung diagnostiziert und hat ihn somit geschützt, denn damit war er sozusagen aus der Bearbeitung der Staatssicherheit raus. aber er ist dann quasi mit dieser Diagnose stigmatisiert worden, konnte auch seine Arbeit dann nicht mehr machen. Ja, also ist dann sozusagen komplett, alle Säulen seiner Identität waren damit natürlich kaputt. Und die Unterstellung sozusagen, dass er im pädophilen Kreis verortet wäre, das hat ihn natürlich auch extrem zurückgeworfen, kann man sich vorstellen. So eine Diagnose wieder loszubekommen in späteren Zeiten ist sehr schwer. Wenn die einmal drin steht, steht sie drin. Entsprechend war es dann auch kompliziert, in einem Anerkennungsverfahren das Ganze als Schädigungsfolge anerkannt zu bekommen.
Wenn es einmal drin steht, steht es drin. Damit meinten Sie jetzt wahrscheinlich die Krankenakte. Aber es steht ja auch ein Stück in dem Menschen dann eingeschrieben drin.
Nicht nur ein Stück. Also das war in dem Fall natürlich frappierend. Der Mann hatte also wirklich dann massive Angststörungen entwickelt und kam in Begleitung seiner mittlerweile Ehefrau, die an seiner Seite war, und war wirklich ein absolut gebrochener Mensch, der voller Ängste und voller Misstrauen natürlich, auch welche Rolle wir da jetzt einnehmen könnten, wie wir seine Krankheit auffassen könnten, ob wir ihm überhaupt glauben würden und so weiter. Und das spielt ja bei diesem Personenkreis immer eine ganz große Rolle. Wird mir geglaubt? Kann ich mir selber überhaupt noch glauben und so weiter? Das ist ja auch eine Folge dieser Zersetzung.
Es gab 1989 190.000 IM, hat mal ein Historiker ausgerechnet. Die Anzahl der Stasi-Opfer, der Zersetzungsopfer, geht ja auch in die Zehntausende. Wenn man sich allerdings anguckt, was aus den Tätern wurde, also wie viele Prozesse da geführt wurden, wie viel gerichtliche Aufarbeitung nach dem Mauerfall betrieben wurde, das ist ja erschreckend wenig. Da sind, haben Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk mal ausgerechnet, ungefähr 20 Menschen überhaupt nur vor Gericht gekommen. Ja. Spielt denn das, diese erfolglose Verfolgung der Täter von damals, in Ihrer psychotherapeutischen Praxis im Gespräch mit den Opfern eine Rolle?
Nee, das spielt eine sehr große Rolle, weil natürlich das Unrechtsempfinden damit massiv unterfüttert wird. Es ist ja nicht nur so, dass die ehemaligen Täter mehr oder weniger schadlos davongekommen wären, sondern häufig auch noch aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit für das MFS mit sehr guten Renten und Absicherungen ausgestattet sind und eigentlich nur wirklich der Personenkreis, der sich durch eine besondere Schwere gegen die Menschlichkeit verantwortlich gemacht hat. Das weiß man ja auch von den Mauerschützenprozessen, aber auch von den Prozessen gegen Personal aus den Haftanstalten der DDR, dass also nur Personen, die sich wirklich massiv über die das sowieso schon bestehende Unrecht hinaus in Anführungszeichen verdient gemacht haben, also sprich besonders brutal und grausam vorgegangen sind, die sind gerade mal, da hat es Prozesse gegeben. Aber der gesamte Repressionsapparat an sich ist natürlich nie vor Gericht gekommen, weil man ja auch keine Siegerjustiz, also dem Vorwurf sich auch nicht aussetzen wollte. Sonst hätte man ja weite Teile der DDR-Bevölkerung auch anklagen müssen. Das hätte nicht funktioniert.
Sie haben eben von den Renten gesprochen, die einige Stasi-Offiziere dann bekamen. Auf der anderen Seite hieß Zersetzung für die Opfer ja häufig auch beruflicher Nachteil in der DDR, dann aber möglicherweise auch später. Ich habe gelesen, dass auch die Anzahl derjenigen Opfer von Stasi-Zersetzungsmaßnahmen, die heute in Altersarmut leben, recht hoch ist. Würden Sie das bestätigen?
Das kann ich absolut bestätigen, dass also viele im beruflichen Bereich nie mehr auf die Füße gekommen sind, im beruflichen und im sozialen, im familiären Bereich wirklich schwer geschädigt, gescheitert sind. Und dementsprechend haben wir auch viele Besucher in unserer Beratungsstelle, die mit sehr kleinen Renten und mit sehr geringen Einkommen zu tun haben, die dankenswerterweise durch die Opferentschädigungsgesetze ein bisschen Unterstützung bekommen. Das kann ich nur bestätigen, dass da sehr viele in Armut leben.
Sie sprachen die gesetzlichen Rehabilitierungsmaßnahmen, also die finanziellen Unterstützungen an. Da sind ja zwei Dinge für mich auffällig. Das eine ist, wie wenig sie in Anspruch genommen worden sind. Ich habe jetzt Zahlen gelesen für Anträge in Berlin und Brandenburg, die lagen unter 20 jeweils. Das heißt, das ist offensichtlich sehr schwer gefallen vielen, dort überhaupt einen solchen Antrag zu stellen. Und das andere ist ja, in Deutschland bekommt man ja kein Geld so ohnehin, sondern da muss ja dann auch wahrscheinlich gegutachtet werden. Hat das eine mit dem anderen zu tun?
Das hat sehr viel damit zu tun. Viele Anträge, gerade auf Anerkennung von psychischen Haftfolgeschäden, sind auch abgelehnt worden. Es ist ein sehr schwerer Gang, wenn man da was bekommen möchte. Die Begutachtungen sind häufig von Personen durchgeführt worden, die sich, muss man wirklich sagen, mit der Materie nicht gut auskennen, sprich die DDR-Bedingungen nicht kennen, die auch die speziellen Krankheitsbilder nicht gut kennen. Von daher gesehen war das natürlich für viele Betroffene auch sehr abschreckend, sich darauf überhaupt einzulassen. Und wir haben in der Beratungsstelle tatsächlich auch manchen Personen abgeraten, sich auf diesen Weg überhaupt zu machen, weil es wirklich auch gesundheitsschädigend sein kann.
Ihre Beratungsstelle existiert seit 26 Jahren. Gegenwind heißt sie, wo wir jetzt gerade vom Geld sprachen. Wie ist das denn, wenn ich bei Ihnen als Patient vorstellig werden möchte oder mich beraten lassen möchte? Bezahlt das die Krankenkasse? Wie finanzieren Sie sich eigentlich?
Nein, wir werden von öffentlichen Geldern unterstützt. Das läuft nicht über das Krankenkassensystem. Wir haben damals vor über 20 Jahren eine Anschubfinanzierung vom damaligen Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes bekommen, haben dann eine Zeit lang von der Bundesstiftung Aufarbeitung bis zum heutigen Tage Unterstützung bekommen und werden aktuell über den Berliner Senat, genauer gesagt über den Berliner Aufarbeitungsbeauftragten, unterstützt, haben aber folgende Situation, dass wir im kommenden Jahr als eigenständiger Verein aktiv sein werden, hoffen und können auch, glaube ich, davon ausgehen, dass die Unterstützung von dem Berliner Aufarbeitungsbeauftragten dann weitergeführt wird. Aber alles kann der auch nicht stemmen. Also das heißt, wir sind auch immer auf Spenden und Zuwendungen auch angewiesen.
Nun könnte man ja denken, ich sage es jetzt mal ein bisschen brutal, die Opfer sterben ja auch irgendwann aus und damit erledigt sich das Problem. Tatsache ist aber, dass ja gerade die Zersetzungsstrategie der Stasi auf die Familien, auf den Zusammenhalt zielte und damit auch auf die Kinder. Und damit haben ja auch die Kinder ein Problem. Die haben teilweise im Heim gesessen, ohne zu wissen, warum. Sie haben teilweise erlebt, dass ein Elternteil in den Knast gewandert ist und der andere Elternteil hat ihnen einen Teil der Geschichte erzählt. War es der Ganze? War es vielleicht, wer war verstrickt? War möglicherweise Onkel, Tante auch mit bei der Firma. Mhm. Mit anderen Worten, Sie beraten und therapieren auch Kinder aus der zweiten Generation, ne?
Richtig, also das Feld der Betroffenen, die zu uns kommen, hat sich stark erweitert. Waren es am Anfang überwiegend Personen, die in Haft saßen, aus politischen Gründen, kamen dann die Zersetzungsopfer dazu. Mittlerweile haben wir viele Personen aus den Jugendwerkhöfen, diese furchtbaren Kinder- und Jugendgefängnisse, die es in der DDR gab, die Übergangsheime, wir haben viele Heimkinder mittlerweile. Und natürlich auch sind die Familien mit betroffen. Das heißt, wir haben häufig auch Familienangehörige, die sich an uns wenden, die auch davon berichten, dass eben Betroffene von früher sehr schwierig sind, wie sie mit denen umgehen sollen. Und versuchen mit denen zum Beispiel auch in Einzelgesprächen oder in Gruppengesprächen adäquate Wege zu finden, wie sie mit den Betroffenen umgehen können.
Was ich gelernt habe aus dem Lesen eines Ihrer Bücher über diese Fragestellung der zweiten Generation ist, dass die Kinder vor allen Dingen auf der Suche sind. Sie sind auf der Suche nach möglichst objektiven Berichten über das, was ihren Eltern angetan worden ist, was ihre Eltern wirklich getan und erlitten haben. Sie versuchen etwas zu objektivieren, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht können. Sie sind ja als Subjekte mit sozusagen im System Familie mit drin.
Absolut. In der Untersuchung, die ich gemacht habe, wurde auch unterschieden, in welcher Weise die Nachkommen auch selber verwickelt waren in die Verfolgungsmaßnahmen der Staatssicherheit. Da hat es ja durchaus auch perfide Vorkommnisse gegeben, dass speziell zu Geburtstagen verhaftet wurde, sodass die Kinder miterlebt haben, wie die eigenen Eltern abgeholt wurden. Es hat bei Besuchen von Eltern in Haftanstalten besondere Vorkommnisse gegeben, dass da bestimmte Hinweise gegeben wurden oder Informationen gegeben wurden. Also das Bild der Eltern ist auch versucht worden, entsprechend zu verändern, zu verfälschen, zu schädigen. Dass im Grunde für die Nachkommen es auch sehr schwierig ist, den verfolgten Elternteil von dem nicht verfolgten Elternteil innerlich irgendwie überhaupt noch unterscheiden zu können, auseinanderhalten zu können. Das ist sehr schwierig und von daher gesehen sind viele der Nachkommen wirklich in eine komplizierte Situation geraten, dass sie rausfinden mussten, in welcher Weise die Eltern eigentlich wirklich verwickelt waren in die Stasi-Verfolgung, welche selbstschädigenden Anteile da vielleicht eine Rolle gespielt haben könnten, inwieweit Familien verraten worden sind im stärksten Falle, inwieweit auch wenig auf die Nachkommen eingegangen worden ist, also sprich Kinder auch ausgeliefert worden sind an das System und so weiter. Von daher gesehen sind die Nachkommen wirklich in eine schwierige Situation geraten, in der sie quasi die Vergangenheit der Eltern wirklich in gewisser Weise überwachen und herausfinden müssen, was da wirklich passiert ist.
Was für ein Wort, überwachen der Überwachungsopfer. Kommen da die Kinder der Verfolgten mit, wenn sie so einen Begriff benutzen?
Ja, die kommen mit, aber ich muss sie ihnen, glaube ich, ein bisschen erklären. Dann verstehen sie es aber schon auch, dass sie also teilweise selber fast in so einer Art Position der Staatssicherheit geraten, also dass sie herausfinden müssen, wer sind meine Eltern eigentlich letztlich, wie sind die jetzt in dem Staat verwickelt gewesen, wie sind sie geprägt worden, welche Auswege haben sie gesucht und so weiter. Und das kann natürlich auch mal dazu führen in Einzelfällen, dass man auch mit schwierigen Anteilen der eigenen Eltern konfrontiert wird, sprich mit einer Suchterkrankung, mit einem vielleicht Anteil, der gesagt hat, ich will hier nur weg, ich kann hier nicht leben, ich bin für mich hier begrenzt und eingeschränkt.
Und vielleicht auch weg wollte auf Kosten der Kinder, die da geblieben wären.
Richtig, auch das hat es natürlich gegeben und damit ist ja auch immer ausdrücklich manövriert worden, dass auch gesagt wurde, also wenn sie gehen, die Kinder bleiben hier. Auch wenn wir sie aus der Haft entlassen irgendwo oder wenn sie entlassen werden müssen, auch dann wird es dauern, bis die Familie nachkommt und so weiter und so weiter.
Sie haben zum einen diesen Begriff des Überwachens der Vergangenheit benutzt. Ein anderer Begriff, den Sie nutzen, heißt wesentlich vorsichtiger, behutsamer abtasten. Als müsste man sich da erstmal ganz vorsichtig nähern. Sie nicken.
Genau. Ja, das ist sozusagen ein Teil dieser Aufgabe, die die Nachkommen aufoktroyiert bekommen, nämlich, dass sie sich an die Persönlichkeit ihrer Eltern wirklich rantasten müssen, versuchen müssen herauszufinden, inwieweit oder in welcher Rolle die zu sehen sind. In meiner Untersuchung ist einem deutlich geworden, dass eigentlich die Familien, in denen relativ frei und offen über die Zeit in der DDR gesprochen werden kann, einen großen Vorteil haben, was die Aufarbeitung der Geschehnisse angeht, weil damit für die Nachkommen die Möglichkeit besteht, auch Stoppzeichen zu setzen, wenn etwas zu viel wird, also auch zu sagen, das möchte ich nicht mehr hören, ich möchte das nicht schon wieder die Geschichten von früher hören. Also wenn das sozusagen in Familien offen verhandelt werden konnte, sich dann eine regelrechte Gesprächskultur entwickelt hat, dann konnten die Nachkommen auch das relativ gut verarbeiten und konnten es sozusagen auch ganz gut einsortieren in ihre Autobiografie.
Genau. Aber das Gegenteil, nämlich der Pact of Silence, also die Übereinkunft, dass man darüber schweigt, bedeutete ja nicht nur, dass die Eltern Dinge, die sie schwer belasteten und von denen sie vielleicht auch nicht wollten, dass ihre Kinder damit unnötig belastet werden, verschwiegen, sondern auch, dass die Kinder nicht nachgefragt haben.
Genau, die Kinder haben im Grunde gespürt oder erahnt, dass Nachfragen extrem gefährlich, extrem zerstörerisch sein könnte und haben dann eher quasi in Annahme von bestimmten erwarteten oder erwünschten Delegationen gelebt, also haben bestimmte Dinge sozusagen ungefragt oder erahnt übernommen, aber besprochen werden konnte es nicht. Genau.
Ja. Sie sind Psychotherapeut, wir sitzen in Ihrer Praxis, uns gegenüber eine Liege, so wie man das in der psychoanalytischen Praxis erwarten würde. Also die berühmte Couch von Sigmund Freud. Ist das der Weg zur Behandlung von Opfern der Stasi-Zersetzung und ihrer Kinder oder ist der Koffer da noch ein bisschen größer?
Ja, also interessant ist wirklich, dass eigentlich die Aufarbeitung der DDR-Verfolgungszeit parallel gegangen ist mit dem Aufkommen der Psychotraumatologie. Und innerhalb der Psychotraumatologie hat sich natürlich eine Vielzahl von Methoden entwickelt, über die Hypnotherapie, über das EMDR, also die geführten Augenbewegungen, sodass natürlich unser Handwerkszeug sich auch extrem erweitert hat. Und die klassische Liege hat jetzt nicht ausgedient, ist für bestimmte Personen weiterhin segensreich und sehr hilfreich. Aber von der Methodik ist es eher so, dass also bestimmte belastende Situationen aufgerufen werden, die dann versucht werden zu entlasten. Es geht darum, die traumatischen Erlebnisse irgendwo auch in einen biografischen Zusammenhang zu stellen, in gewisser Weise auch einzusortieren. Es geht also letztlich im besten Sinne um Verarbeitung von Verlusterlebnissen. Es geht natürlich auch um ein Betrauern von Dingen, die unwiederbringbar verloren sind. Und von da gesehen steckt natürlich sehr viel von dem ursprünglichen Handwerkszeug weiterhin drin.
EMDR, das klang so ein bisschen nach Hypnose. Können Sie das erklären, wie das praktisch funktioniert?
Ja, die Übersetzung ist Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Das ist eine spezifische Traumatherapiemethode, die so funktioniert, dass über geführte Augenbewegungen im Grunde eine Verarbeitung von traumatischem Material, was in einem spezifischen Traumagedächtnis gelagert ist, durch diese Reizung sozusagen oder den Wechsel von linker zu rechter Gehirnhälfte aktiviert wird.
Das heißt, Sie sprechen mit den Klienten und dabei bewegen Sie Ihre Finger vor den Augen der Klienten und Sie müssen die dann verfolgen?
Also während die Augen geführt werden, also diese bipolare Reizung sozusagen passiert, wird nicht gesprochen. Es wird im Vorfeld das traumatische Bild aufgerufen und dann wird sozusagen über die, also im Grunde eine Stimulierung der REM-Phasen beim Schlaf, wird dann quasi der Verarbeitungsprozess im traumatischen Gedächtnis angeregt und damit quasi wird es möglich, die häufig negativen Selbsteinschätzungen in Bezug auf ein belastendes Bild zu relativieren und zu einer positiven Einschätzung zu kommen. Nicht so ganz einfach zu erklären, aber funktioniert sehr gut.
Funktioniert sehr gut. Das trägt mich zu der Frage, gibt es eigentlich Heilung für Patienten, die mit solchen schweren traumatischen Geschichten zu Ihnen kommen? Gibt es da eine Verbesserung der Anpassungsfähigkeit an Ihre Umgebung, an Ihre Familie, an Ihren sozialen Kontext? Oder gibt es auch Patienten, wo Sie dann nach 20 Sitzungen oder vielleicht auch nach 3 oder 4 Jahren erst sagen, wunderbar, Sie sind durch, Sie sind geheilt.
Also Heilung ist ein großes Wort. Es geht auf jeden Fall um Linderung. Das ist auf jeden Fall möglich. Es ist auch möglich, die eigenen traumatischen Erfahrungen deutlich zu entlasten. Und es geht natürlich auch darum, eine gute Gruppenkohäsion zu schaffen. Also das heißt, wir haben ja auch viele Gesprächsgruppen, wo also nicht nur gesprochen, sondern teilweise auch therapeutisches Malen stattfindet, traumasensibles Yoga stattfindet. Also im Grunde viele Möglichkeiten zu erfahren, dass das, was mit einem passiert ist, verändert werden kann, dass man einen Einfluss nehmen kann, dass man sozusagen mehr zum Subjekt der eigenen Geschichte werden kann, die eigene Geschichte mehr wieder gestalten kann. Und das ist für viele tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, aus so einem Ohnmachtsgefühl wieder rauszufinden. Und das Gefühl zu haben, okay, es gibt bestimmte Dinge, die sind unwiederbringlich verloren, die muss ich betrauern, die sind nicht mehr da. Und ich kann aber gleichzeitig Einfluss nehmen und ich kann meinem Leben auch wieder selber eine Richtung geben, kann mein Leben lenken. Und das, denke ich mal, kommt bei den Betroffenen gut an und wird auch ja, häufiger erlebt, auf jeden Fall.
Meinen Sie denn, es kommt eine Zeit, wo Sie Ihre Beratung, Ihre Stelle Gegenwind guten Gewissens zuschließen können und sagen können, so, jetzt haben wir unsere Arbeit fertig getan?
Ja, also wie gesagt, zu Beginn unseres Gesprächs haben wir ja schon mal über die Zeit gesprochen, die jetzt vergangen ist, 25 Jahre. So lange hatte ich das auch ehrlich gesagt gar nicht vermutet, dass es so lange dauern würde. Ich habe damals gedacht, vielleicht 5 bis 10 Jahre, dann ist das Ganze wahrscheinlich auch abgeschlossen. Es ist ja jetzt auch ja, kein zentrales Thema mehr in der Gesellschaft, sondern es ist ein Randthema, was auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit hat. Aber ich glaube schon, dass jetzt gerade in Bezug auf die Familien und die zweite Generation auf jeden Fall noch ein paar Jahre nötig sein werden. Und wir auf jeden Fall stellen uns jetzt so auf, dass wir jüngere Kolleginnen und Kollegen anlernen, in Anführungszeichen, und hoffen, dass die unsere Arbeit dann noch ein paar Jahre weiterführen können.
RBB 24 Inforadio. vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.